Also die wichtigsten Abkommen sind ganz klar die bilateralen Verträge 1 und 2. In unserem Bereich haben wir Ideen seit Jahren, wenn man im Lebensmittelsektor, Agrarsektor, die Abkommen weiterentwickeln. Also wir haben einen Netto-Selbstversorgungsgrad von 50% in der Schweiz. Also die Hälfte von unseren Kalorien kommen netto aus dem Ausland.
Hallo und herzlich willkommen zum Stark und Vernetzt Podcast. Mein Name ist Linda und im Namen vom Stark und Vernetzt Team darf ich heute den Lorenz Hirt, Geschäftsführer von FIAL, im Podcast begrüßen, also von der Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittelindustrie. Lorenz, danke, dass ich da bin.
Sehr gerne, Linda.
So, jetzt ist es ja so, FIAL steht, wie ich es gesagt habe, für Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittelindustrie. Es ist ein Verein. Und ihr versteht euch als Zusammenschluss von der Branchenverband von der Schweizer Nahrungsmittelindustrie. Was sind die Ziele von dem Zusammenschluss und wie werden die erreicht?
Die FIAL ist ein klassischer Dachverband. Wir sind ein wirtschaftspolitischer Dachverband. Also wir probieren uns für gute Rahmenbedingungen einzusetzen, dass unsere Unternehmen, unsere Mitglieder möglichst gut arbeiten können und möglichst positiven Effekt auch für die Volkswirtschaft in der Schweiz bringen.
Du sagst, möglichst gut könnt arbeiten. Kannst du uns noch einen Hintergrund geben zu diesen Rahmenbedingungen? Was sind gute Rahmenbedingungen?
Also wir beschäftigen uns mit vier Schwerpunktgebieten. Das eine ist Aussenhandel, logischerweise. Mhm. Lebensmittelrecht, Lebensmittelsicherheit ist sehr hoch angesiedelt. Nachhaltigkeit und Ernährungsthemen. Das sind so in diesen vier Gebieten, wo wir für gute Rahmenbedingungen einsetzen.
Ja, genau, auf die Bereiche können wir dann auch noch ein bisschen sprechen. Jetzt, wie müssen sich die Hörer und Hörerinnen deine Arbeit als Geschäftsführer dabei vorstellen?
Ich bin eine Schnittstelle, ich bin eine Dreischiebe von verschiedenen Inputs, die bei mir zusammenfließen. Es geht um Politik, um Wirtschaft und Recht. Das sind so die drei Kernbereiche, die wir abdecken und bei uns laufen die Fäden zusammen. Also wir sollten die sein, oder wir sind die, die als Erste müssen merken, wenn irgendwo im Getriebe Sand drinnen ist, wenn wegen dem Krieg in der Ukraine irgendwo etwas harzt und die Unternehmen auf ein Problem zulaufen, dann ist unsere Aufgabe, das zu sammeln, zu konsolidieren und nachher zu übersetzen in die Politik. Wie kann man entgegenwirken, was kann man machen, wo kann man ansetzen, dass man dort gemeinsame Lösung finden.
Ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass ihr hochkomplexe Themen, wir sehen es nachher gerade, oder, müsst runterbrechen und auf unterschiedliche Ansprechgruppen anpassen, oder? Und so die Informationen, die Anliegen streuen.
Das ist genau richtig. Das ist eine Art Übersetzungsfunktion. Wirtschaft in Politik, Politik in die Wirtschaft und auch in die Verwaltung.
Ja, von dieser Übersetzungsfunktion werden wir nachher auf jeden Fall Gebrauch machen. Jetzt wollen wir zuerst mal ein bisschen die Person hinter dem Geschäftsführer kennenlernen. Damit wir einfach ein bisschen wissen, mit was für Leuten wir es im Podcast zu tun haben. Du weisst es schon, es kommen Europa-Fragen. Und zwar gebe ich dir jeweils zwei europatypische Sachen zur Auswahl. Und du sagst mir einfach nach Bauchgefühl, was das du würdest bevorzugen jetzt in dem Moment. Pyrenäen oder Alpen?
Alpen.
Venezianische Gondel oder Pariser Metro?
Gondel.
Jetzt bin ich gespannt. Fiat oder Peugeot?
Fiat.
Nur weil ich die zwei zur Auswahl gegeben habe? Oder
weil ich Fiat Cinquecento habe.
Oh ja, gut. Dann passt das natürlich gut. Pommes aus Brüssel oder aus Paris?
Brüssel.
Gibt es einen Grund?
Ich bin länger schon nicht mehr in Brüssel gewesen, hat mir extrem gefallen. Paris habe ich essenstechnisch mittelmässige Erfahrungen gemacht.
Okay. Und zum Schluss europäische Erfindungen, respektive Erfinder. Alexander Graham Bell oder Albert Einstein?
Albert Einstein, ich bin Berner.
Ja, das ist natürlich nachvollziehbar. Gut, jetzt habe ich noch so ein bisschen eine persönliche Frage mitgebracht, die natürlich auch zum Thema passt. Was war das letzte grosse Menü, das du gekocht hast und was war der Anlass gewesen?
Das ist eine schwierige Frage. Oh. Normalerweise bin ich Handlanger. Ich darf kochen, aber nicht sicher nicht abschmecken. Das letzte Menü, das ich ganz allein gekocht habe, war gestern. Hochzeitstag war der Grund. Meine Frau hat mich mit einem schönen Stück Fleisch überrascht und gesagt, du bist dafür auch zuständig. Und das hat dann nachher eine wunderschöne Grillade gegeben mit Gemüse und Fleisch.
Ah, super. Hat dem Fall funktioniert trotz nicht allzu viel Übung?
Es hat funktioniert und sie hat gerade ein bisschen Freizeit gehabt.
Ja, schön. Schönes Geschenk. Gut, jetzt wechseln wir auch schon wieder zum Thema. Und zwar so ein bisschen über die Einstieg, Zahlen und Fakten. Weil wir reden heute offensichtlich über die Lebensmittelbranche. Und einfach, um da den Leuten ein bisschen Einblick zu geben, habe ich ein paar Zahlen und Fakten zu dieser Branche zusammengesammelt. Im Durchschnitt hat ein Schweizer Privathaushalt knapp 8'000 Franken für Nahrungsmittel und Getränke ausgegeben im Jahr 2020. Notabene ein bisschen Ausnahmejahr. Denn die Lebensmittelbranche in der Schweiz besteht aus fast 4'000 Unternehmen, die etwa 90'000 Menschen beschäftigen. Für das Jahr 2021 hat die eidgenössische Zollverwaltung eine Exportmenge von Schweizer Schoki, respektive Schoki-Produkten, von knapp 120 Tonnen gemeldet. Und zum Schluss noch ein bisschen zum Verhalten, zum Essverhalten der Schweizer und Schweizerinnen. Eine Studie von Menü Schweiz hat gezeigt, dass fast ein Drittel der Schweizer und Schweizerinnen nicht regelmässig zu Morgen isst. Ich komme dann nachher gerade noch auf das zu sprechen. Jetzt, wenn du das so hörst, kannst du das kommentieren? Was fällt auf? Was fehlt allenfalls auch?
Ich kann das gerne kommentieren und ich würde Punkt für Punkt durchgehen. Es sind sehr unterschiedliche Themen und sehr unterschiedliche Aussagen, die dahinter stecken. Also zuerst einmal die Durchschnittsausgaben vom Privathaushalt in der Schweiz, die tönen in Franken, in absoluten Frankenbeträgen hoch. Wenn man es nachher auf das Jahr bricht und vor allem in Prozent anschaut, das ist 6,6% ohne alkoholische Getränke, mit alkoholischen Getränken etwas mehr. Und das ist extrem wenig. Also es gibt noch die UK in Europa, wo ähnlich tief ist und alle anderen Länder in ganz Europa sind deutlich höher. Deutschland ist über 10%. Ist der
vom nächste, Einkommen
vom reden Einkommen, wir jetzt. Ja, genau. Ja. Also vom Durchschnittseinkommen.
Genau, ja.
Und Deutschland ist etwa der zweittiefste der EU. Und alle anderen sind weit drüber. Rumänien ist gegen 30%. Und von dem her haben wir noch Potenzial, auch mehr zu investieren in die Nahrung, auch dort noch, ja, auch noch besser zu werden.
Das ist sehr spannend. Also wichtige Relativierung auf jeden Fall. Kannst du das gerade heimtun? Wieso? Ich meine, ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Schweiz tiefe Lebensmittelpreise hat. Die Löhne sind entsprechend auch höher. Ist das das, was es ausgleicht in dem Fall?
Es ist das, was es ausgleicht. Also wir haben im Verhältnis zu den Löhnen haben wir nicht hohe Lebensmittelpreise. Das ist das eine. Wir haben sicher einen hohen Einkaufstourismus nach wie vor. Oder wieder nach diesen zwei schwierigen Jahren. Mhm. Schwierig nicht für die Lebensmittelbranche, die natürlich Freude hatte, dass es keinen Einkaufstourismus gegeben hat. Mhm. Jetzt wieder darunter anfangen zu leiden. Das macht sicher auch einen Unterschied. Und wir haben auch viele Importprodukte, die natürlich konkurrenzieren.
Sehr spannend.
Mhm. Dann gehen wir zum zweiten Punkt. Die 4'000 Unternehmen, die 90'000 Mitarbeiter, das ist natürlich die gesamte Nahrungsmittelbranche. Also das sind Metzgereien, Bäckereien, das ist das Gewerbe. Dabei, bei uns in der Fial sind wir 130, 140 Unternehmen, die natürlich nicht vergleichbar sind mit diesen 4'000, aber es sind die grossen. Und es sind die, die wirklich, wenn man im Migros, im Coop etwas kauft, wo es der Schweiz kommt, dann kommt es von unseren Mitgliedern. Oder? Und die 4'000 Unternehmen, die tönen nach sehr viel, aber es ist sehr viel dann auch ein Gewerbe dabei, wo es braucht, wo absolut zur Vielfalt beiträgt und auch zur Quartierentwicklung beiträgt. Aber bei uns sind die grossen Mitglieder.
Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind bei euch ja auch noch Verbände, die jeweils noch ihre Mitglieder haben, oder?
Genau, also wir sind ein Dachverband. Mhm. Bei uns sind primär Branchenverbände Mitglieder und die haben nachher ihre eigenen Mitglieder. Ja. Aber ich mache ein Beispiel beim Fleischfachverband, wo die ganze Metzgerei und industrielle Fleischverarbeitung umfasst. Bei ihnen sind nur die paar grössten DO-Mitglieder bei uns. Und die vielen, vielen, vielen Kleinen, die es hat, oder Kleinen und Mittleren, die sind nicht Mitglied.
Ja.
Mhm. Nachher, der Schoki-Export, das sind eindrückliche Zahlen. Wir haben weltweit, meiner Meinung nach, den besten Schoki. muss ich auch sagen, obwohl die Schoki-Branche bei uns im Moment nicht vertreten ist. Aber wir haben ein absolut Spitzenprodukt und wir exportieren immerhin deutlich mehr als 60% vom Schweizer Schoki ins Ausland in normalen Jahren. Und das ist eine extreme Erfolgsgeschichte, dass wir in der Schweiz aus Rohstoffen, die primär nicht aus der Schweiz kommen, so ein Top-Produkt mit einem Weltruf herstellen können. Ähnliche Zahlen haben wir, oder fast ähnliche Zahlen haben wir eigentlich nur noch beim Käse. Dort haben wir 40% Exportanteil. Und bei allen anderen Produkten, außer Spezialprodukten wie ein Espresso, wo aber ein Markenprodukt ist, wo man nicht ersetzen kann, haben wir deutlich tiefere Werte.
Mhm. Sehr spannend. Weißt du gerade bei der Schoki, wo, in welche Länder das sie hauptsächlich geht? Schoki-Produkt muss man sagen.
Glaub. Also Deutschland ist sicher das höchste Exportland, aber es könnte jetzt aus dem hohlen Buch aus ja, sagen, wie eine Reihenfolge ist.
Ja, dann sind wir eigentlich schon beim letzten Punkt. Zum Essverhalten. Hast du da auch etwas dazu?
Zum Morgen, ich gieße zum Morgen, schnell und kurz, aber es gibt etwas. Es ist aber ein Trend, den wir beobachten, wo natürlich auch die ganze das Portfolio nachher auch beeinflusst vom Verkauf, also Brotprodukte, die eher abnehmend waren, lustigerweise jetzt wieder zunehmen, aber über Jahre abnehmend waren, weil man eben zum Morgen nicht mehr Dankenschnitten streicht, hat man gar keine Zeit, oder? Sollte man schon fast weg sein. In der heutigen schnellen Zeit Müsli sind rückläufig sehr lang, aber ich stelle fest, dass man eher wieder so eine Rückbesinnung hat, dass man auch zum Morgen isst. Also die Zahl von 2/3, die erstaunt mich.
Der andere Drittel, knappe Drittel, ist bei dieser Studie gewesen. Sie haben es jetzt zusammengefasst unter Birchermüsli, aber es ist irgendwie Birchermüsli ähnlich und hauptsächlich den Haferflocken basiert. Das habe ich noch spannend gefunden. Ich komme ein bisschen darauf ab, was man sonst noch tut, aber eigentlich ist es durchaus gesund zum Morgen, wo dann ein anderer Drittel wieder isst.
Absolut. Also ich kenne kein ungesundes zum Morgen in der Schweiz.
Das bringt mich eigentlich gerade schon zu der nächsten Frage, oder? Offensichtlich die letzte Aussage zielt darauf ab, dass für die Lebensmittelbranche die Art und Weise, wie sich die Leute in unserem Land ernähren, von grosser Bedeutung ist. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Welche Trends in der Ernährung der Schweizer und Schweizerinnen lassen sich feststellen und wie reagiert da die Lebensmittelbranche darauf?
Das ist eine ganz spannende Frage und sie hat wieder zwei Ebenen. Das eine ist, wo entwickelt sich der Konsument ein bisschen von sich aus? Ich sage jetzt mal einfach als Beispiel, ist nicht die einzige Alternative zu tierischen Produkten, oder? Wo sehr gehypt werden im Moment. Ihre Rolle noch suchen am Markt, aber sicher zunehmen. Und dort gibt es die Ebene vom Mitgliedunternehmen, wo schaut, was wird gesucht, was kann ich produzieren, wie kann ich es produzieren. Es ist noch nicht so viel möglich in der Schweiz aus Schweizer Rohstoff. Und dann gibt es Verbandsebene und dort wird es spannend, wie können wir als Verband auf diesen Trend reagieren. Wie gehen wir mit diesen Produkten um? Wie steht ein Fleischfachverband, eine Milchindustrie zu diesen Produkten? Wie kommt man aneinander vorbei? Was muss erfüllt sein, dass man die auch als Verband kann unterstützen. Ich denke an eine Deklaration, die ich da täuschend ziehe, etc. Was ist mit den Rohstoffen? Die kommen im Moment aus dem Ausland. Ist das wirklich nachhaltig? Ist das gesund? Wo gehen wir her? Wie kann man das fördern, dass man die Rohstoffe in der Schweiz anbauen kann? Da gibt es verschiedene Ideen und Programme, die im Moment am Laufen sind, dass man am Schluss ein Produkt hat, das wieder eigentlich in die Industrie passt, wo die Wertschöpfung in der Schweiz auch kann generiert werden und gehalten werden.
Das ist mega spannend, wenn du das jetzt so sagst, weil ich sage jetzt mal einfach als Konsumentin steht man vor einem Regal, oder? Mittlerweile sind Tierersatzprodukte, vor allem Fleischersatzprodukte, gesondert, oder? Da hat man das Veggie-Schnitzel, Falafelbällchen etc. nebeneinander, das Fleisch an einem anderen Ort und es wirkt eigentlich wie ein pickelhärter Konkurrenzkampf, jetzt zum Beispiel auch unter den Tierersatzprodukten. So wie du jetzt aber gerade beschrieben hast, gibt es da durchaus einen Diskurs und eine Zusammenarbeit?
das muss es geben, oder? Wenn man schaut, wer stellt die Produkte her, dann sind das sehr oft die gleichen Firmen. Mhm. Also, eine Emmy hat eine vegane Joghurt-Alternative und hat einen veganen Kaffeedrink im Sortiment. Fleischproduzenten, die vegane Ersatzprodukte mit diesen Schnitzel sagt, das finde ich nicht so cool, aber
da hat es ja diese Diskussion.
Wie auch immer, dass man denen sagt, oder? Das sind sehr oft auch die gleichen Anbieter, weil dort ist auch das Know-how und das darf nicht ein Gegeneinander sein, aber sie müssen sich an die Regeln halten, das sind junge Wilde zum Teil und dann muss man zwischendurch auch wieder sagen, ja, wenn wir mitspielen, dann spielen wir alle nach den gleichen Spielregeln, oder?
Sehr, sehr spannend. Jetzt, wie lässt sich der Trend von diesen Tierersatzprodukten mit Blick auf den internationalen Kontext verorten?
Das ist ein internationaler Trend. Also wir sind dort, was Lebensmittel anbelangt, sind wir sehr stark vernetzt, nicht nur stark und vernetzt, sondern sehr stark vernetzt mit dem Ausland. Also wir haben einen Netto-Selbstversorgungsgrad von 50% in der Schweiz. Also die Hälfte von unseren Kalorien kommen netto aus dem Ausland. Wenn man das Futtermittel mit einberechnet, sonst sind es 43%, wenn ich das Futter ausschliesse. Und das zeigt ja auch schon, dass wir sehr stark vernetzt sind. Und das kann man nicht trennen. Oder der Trend zu diesen neuartigen Produkten, der ist ja auch ganz klar aus Amerika übergeschwappt, oder? Und dort muss man auch wieder antizipieren und schauen, was passiert im Ausland, damit man gewappnet ist, was kommt auf uns zu, mit was müssen wir rechnen und wo können wir allenfalls etwas antizipieren.
Also in dem Fall, wenn ich dir so zulasse, auch da ist die Schweiz nicht unbedingt gerade Trendsetterin, sondern sie übernimmt ein bisschen Trends, die vom Ausland kommen.
Der Konsument übernimmt Trends, die aus dem Ausland kommen.
Ja.
Die Schweiz ist zu klein, für international einen Trend zu setzen.
Ja.
Aber die Schweizer Unternehmen, die sehr hohes Level an Forschung, Entwicklung und auch Innovation haben, weltweit, die sind natürlich in gewissen Bereichen schon Trendsetter.
Ja.
Das muss man
wie in der Umsetzung nachher.
In der Umsetzung. Kann nachher die Schweiz sehr wohl eine Trendsetterrolle einnehmen, wo ihresgleichen sucht. Also, ich meine, jede Nespresso-Kapsel weltweit kommt aus der Schweiz. Das vergisst man zwischendurch wieder. Und das ist nicht, weil wir den besten Kaffee anbauen, oder?
Gut, jetzt haben wir ein bisschen von internationalen Kontext geredet. Dann kommen wir offensichtlich zu der Zusammenarbeit mit Europa im Bereich von der Lebensmittel, von der Landwirtschaft, aber auch von der Tierhaltung. Es gibt da ja jenste Abkommen. Du bist auch Rechtsanwalt. Die Inhalte von diesen Abkommen und auch wie sie zusammenhängen, es ist hochkomplex. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen eingelesen. Darum die Frage an dich, kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was sind die wichtigsten Abkommen, die die Schweiz im Moment mit der EU unterhaltet und was regelt die?
Also die wichtigsten Abkommen sind ganz klar die bilateralen Verträge 1 und 2. Also die sind absolut crucial für unsere Industrie. Dort wird wenn du fragst, was wird dort geregelt, das wird der Handel mit Landwirtschaftsprodukten geregelt. Und Landwirtschaftsprodukte, das ist zum Beispiel eben auch Käse. Also der Freihandel mit Käse wird in bilateralen 1 geregelt. In der bilateralen 2 wird der Handel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsprodukten geregelt. Das ist das Schocki-Beispiel von vorher. Wo dort die Regeln festgelegt sind, wie das funktioniert. Daneben haben wir viele andere Abkommen mit der EU, die eine Rolle spielen können. Im Bereich Schutz von Herkunftsangaben, zum Beispiel auch unsere Käsebezeichnungen, die geschützt, die in der Schweiz geschützt sind, sind in der EU geschützt, anerkannt und vice versa, durch eine gegenseitige Anerkennung von diesen ALP-Bezeichnungen. Als Beispiel, oder? Aber das Wichtigste sind ganz klar die bilateralen 1 und 2 mit den tarifären Handelserleichterungen, aber auch mit den nicht-tarifären Handelserleichterungen, Veterinärabkommen als Stichwort.
Tarifär auf Tarif bezogen?
Tarifär heisst Zollabbau, ja. Also der Tarif, der abgebaut wird, entweder ganz abgebaut oder reduziert. Mhm. Und nicht-tarifär heisst weniger administrativen Aufwand beim Export, keine Grenzkontrollen, keine Zusatzzertifikate, die ich ausfüllen muss, oder Kontrollen, die ich nachweisen muss. Die Themen nimmt man nicht tarifär.
Ja, alles klar. Jetzt hast du es eigentlich schon gesagt, Vorteile, die die Schweiz aus diesen Abkommen zieht, sind, glaube ich, offensichtlich. Oder kannst du sie gleich nochmal nennen oder ein Beispiel machen?
Ich kann das Beispiel vom Käseexport machen. Oder Käseexport hat massiv zugenommen, seit wir die Abkommen haben. Der Import auch, by the way. Nicht ganz so stark wie der Export, aber hat auch sehr stark zugenommen. Aber wenn ich es wertmässig anschaue, dann exportiert die Schweiz Hochpreisware und wir importieren sehr tiefpreisige Ware, also zum Teil Durchschnittspreise, wenn ich schaue, was aus Deutschland kommt, im Durchschnitt, also nicht wertend gemeint, aber wirklich der Herddurchschnitt, mit dem kann ich den Milchpreis, der im Schweizer Käse verarbeitet wird, nicht zahlen. Und das ist geliefert, abgepackt. Das ist ein anderes Produkt, das ist ein anderes Segment, das hat seinen Stellenwert. Aber unterm Strich profitiert die Schweiz wertmässig nachher sehr stark.
Jetzt ist es ja so, dass wir uns nicht unbedingt in der besten Situation befinden, was Zusammenarbeit mit der EU im Moment angeht, oder aus diversen Gründen. Wie sieht denn die Situation jetzt rechtlich im Moment aus mit der EU?
Das ist eine abfüllende Frage. Also in unserem Bereich haben wir Ideen seit Jahren. Ich kann mir vorstellen, die 2009 sind vorgestellt worden, wenn man im Lebensmittelsektor, Agrarsektor, die Abkommen weiterentwickeln. Ich habe vorher gesagt, Veterinärabkommen, wo der gemeinsame Veterinärraum regelt, Schweiz, EU, hat man wollen aus denen auf sämtliche Lebensmittel. Das steht still zurzeit. Das ist eigentlich auf technischer Ebene ein fixfertiges Abkommen, da müssen wir nur noch auf die politische Ebene lüpfen und unterschreiben. Gäbe uns Vorteile, gäbe oder EU-Vorteile natürlich, aber ist im Moment alles blockiert.
Und ich nehme an, im Moment kommt man auch aus Brüssel nicht unbedingt Signal über, dass es weitergetrieben, fortgetrieben werden.
Da bin ich zu wenig nach dran, für das können zu beantworten. Aber was ich höre oder was man mir sagt, können wir dort keine Signale nehmen.
Ich meine, darum reden wir jetzt auch darüber, oder? Wir suchen immer wieder Leute, die Beispiele haben aus ihrem Alltag, aus verschiedenen Branchen, die, ja, ich sage jetzt mal, darunter leiden, dass eben die Europapolitik blockiert ist zu einem gewissen Grad. Darum habe ich noch ein eindrückliches Beispiel mitgebracht. Nämlich ist ja die Schweiz Teilmitglied vom Europäischen Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel, also im Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF. Nennen Sie das so?
Ja, genau.
Das bedeutet, dass die Schweiz sowie auch die EU-Staaten über gesundheitsgefährdende Lebens- oder Futtermittel, die sich im Umlauf befinden, sofort informiert wird. Und um das ein bisschen veranschaulichen, allein in den Jahren 2018 bis 2020 sind 276 Fälle von Salmonellen in Lebensmitteln gemeldet worden. Und wie gesagt, die Schweiz ist nur Teilmitglied vom RASFF. Das Abkommen gilt für die Schweiz nur für den tierischen Bereich. Und mit einer Erweiterung auf die restlichen Lebensmittel ist jetzt gerade nicht zu rechnen.
Das ist eben der Stillstand, den wir haben. Das ist die Eiszeit, oder, zwischen der EU und der Schweiz, was Weiterentwicklung von Abkommen anbelangt. Sie werden auch nicht mehr aktualisiert. Und das wird uns ja im Veterinärbereich irgendwann zu beistellen. Und vor dem haben wir grosse Angst. Oder könnte es zu beistellen, muss nicht. Weiterentwicklung wäre schön, oder, wenn man dort vorwärts kommt und Vollmitglied könnte werden in dem RASFF. Bedarf aber ein Abkommen, wo man den ganzen Lebensmittelsektor verhandelt und als gleichwertig anerkennt. Es geht um eine Äquivalenzanerkennung von unserem Lebensmittelsicherheitsstandard gegenüber dem von der EU, das, was wir im tierischen Sektor Fleisch, Milch, Eier, Honig haben. Und das würde der Schweiz ein Versicherungsnetz geben, ein zusätzliches Versicherungsnetz. Wir gehen davon aus, dass wir schwerwiegende Fälle trotzdem mitteilt bekommen.
Aber aus Goodwill.
Aus Goodwill, pure Goodwill. Oder? Aber wir sind nicht voll integriert. Wir sehen es später, wir sehen es dann wahrscheinlich erst, wenn die Ware schon in der Schweiz ist, wenn vielleicht schon die ersten verkauft sind worden. Und wenn man schaut, was zum Beispiel beim Dioxinskandal in den Eiern in Deutschland, wie das gelaufen ist, dort sind wir voll integriert und dort haben wir die volle Transparenz und die gleichzeitigen Informationen wie die ganze EU gehabt, mhm, und haben sehr schnell können reagieren und dort Quellen, Orte, was könnte in die Schweiz gekommen sein, was könnte nicht gekommen sein, etc. Und das hilft natürlich unseren Behörden schon sehr stark.
Ja, klar. Also ich meine, wenn wir es jetzt abbrechen, was das für den einzelnen Konsument, für die einzelne Konsumentin bedeutet, ist das schlichtweg ein besserer Schutz von der Gesundheit, oder?
Es ist beim Import ein besserer Schutz von der Gesundheit. Wir haben bei den tierischen Produkten, wie gesagt, einen gemeinsamen Veterinärraum. Also wenn ein Schiff gelöscht wird in Rotterdam, wo tierische Produkte drauf sind, dann tut die EU für uns nach dem gemeinsamen Recht die Ware kontrollieren. Mhm. Wenn das, ich sage irgendetwas, Aubergine aus China sind, die für die Schweiz bestimmt sind, dran sind, dann schaut der Container niemand an, der kommt in die Schweiz an der Grenze. Ja, eher sehr selten, dass lebensmittelrechtliche Kontrolle an der Grenze stattfinden. Also die Aubergine, die werden das erste Mal im Handel durch einen kantonalen Lebensmittelinspektor ihre Stichprobe vielleicht getestet. Mhm. Und das zeigen auch immer die Berichte von den Kantonschemikern Ende Jahr, was für Fälle sie waren, von Grenzwertüberschreitung etc. Haben wir in diesem Bereich schon noch Nachholbedarf.
Ich meine, es ist auch total schade, wenn man nicht auf die Ressourcen zurückgreifen kann, die eigentlich genau so existieren. Oder man müsste nur noch Teil davon sein.
Exakt.
Ja, jetzt haben wir schön friedlich diskutiert. Jetzt gibt es aber auch noch böse Zungen, die sich zu dem ganzen Thema äußern. Und zwar hat die Volksinitiative Fair Food 2018 mit einem neuen und umfassenden Verfassungsartikel das Angebot an nachhaltig und fair produzierten Lebensmitteln aus der Schweiz und aus dem Ausland stärken. Die Standards wären weitreichend gewesen, hätten stetig überprüft werden müssen und würden auch die importierten Lebensmittel betreffen. Jetzt hat Bundesrat und Parlament ein Nein empfohlen, unter anderem, weil sie internationale Abkommen gefährdet sind. Die Initiative ist dann auch abgelehnt worden. Die Grüne Partei als eine der Initiantinnen hat aber das wie folgt kommentiert, nämlich eben die Aussage vom Bundesrat, dass sie internationale Abkommen gefährdet sind. Der Bundesrat möchte neue Freihandelsabkommen abschließen. Umwelt-, Sozial- und Tierschutzstandards spielen dabei aber leider keine Rolle. Was sagst du zu dieser Aussage? Führt die internationale Zusammenarbeit in Form von Freihandelsabkommen zu einer Verschlechterung von diesen genannten Standards?
Meiner Meinung nach ganz klar nicht. Wenn ich schaue, was jetzt zuletzt ist passiert, Indonesien, Freihandelsabkommen, Palmölimport beschränkt auf nachhaltig produziertes Palmöl, zertifiziertes Palmöl, wo nach diesen Standards produziert ist worden, wo man gemeinsam vereinbart hat im Abkommen, zeigt das eigentlich, dass das Anliegen, wo ein berechtigtes Anliegen ist, einfach die Initiative ist falsch aufgesetzt gewesen, aus unserer Optik, dass man das sehr ernst nimmt und auch umsetzt nachher auf politischer Ebene. Also ich denke, da gehen wir in die richtige Richtung. Es gibt auch diverse politische Vorstöße, die sich immer wieder bei Freihandelsabkommen mit dem Thema Nachhaltigkeitsartikel, Nachhaltigkeitsaspekt, in allen drei Dimensionen allerdings, aus unserer Optik wieder, also nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die soziale und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit befassen. Und das wird in meinen Augen nicht möglich sein, in Zukunft mit Staaten, die dort Nachholbedarf haben, Freihandelsabkommen abzuschließen, ohne dem Aspekt Rechnung zu tragen. Ich gehe davon aus, dass das im Parlament keine Chance hat.
Also du sagst eigentlich ganz im Gegenteil zu dieser Behauptung, die Abkommen, die man abschliessen will, beinhalten genau diesen Aspekt, diese Standards und führen dann im Gegenteil dazu, dass es mehr Regeln gibt und je nachdem höher angesetzte Standards.
Sicher nicht höher als die Fairfood-Initiative gegangen wäre, oder? Die ist wirklich extrem gewesen, wäre in der Praxis auch nicht umsetzbar gewesen, oder mir hätte niemand erklären können, wie man es umsetzen bis an die Quelle von der importierten Rohware her. Also bis zum peruanischen Bauer hätte man ja dann müssen zurückgehen, der Kötti, und das ist möglich über privatrechtliche Label, die bestehen, die Waren, die sind in den Läden. Mhm. Man kann sie kaufen. Es wird auch gekauft, aber es wird nicht flächendeckend gekauft. Und dort jetzt jeden Bürger bevormunden und sagen, jetzt gibt es nur noch diese Waren. Und du musst die kaufen, finde ich persönlich, aber unser Verband, der falsche Weg. Und wenn man dann auch noch gerade die ganzen WTO-Abkommen damit gefährdet, dann übersteuert man. Oder? Aber ich glaube, der Bundesrat hat den Tatbeweis erbracht, dass er den Vorwurf, den die Grüne Partei gemacht hat, im Jahr 2018, wenn ich es richtig verstanden habe, eben so nicht umsetzt, sondern dass er sehr wohl den Aspekt der Rechnung trägt.
Mhm. Du sagst also, die Standards, sind gesagt, Sozial-, Umwelt- und auch Tierschutzstandards, da kann man sich durchaus mit internationalen Akteuren auf Standards einigen.
Absolut, ja. Mhm. Absolut.
Gut, Lorenz, jetzt zum Schluss haben wir unsere Community noch gefragt, was sie dich gerne fragen wollen. Fiona aus Muri würde gerne von dir wissen, was war der grösste Lebensmittelskandal, den du in deiner Laufbahn miterlebt hast?
Zum Glück gibt es wenig Skandale in der Schweiz. Der grösste war sicher der Pferdefleischskandal. Oder der, der nicht der grösste, also eindeutig. Das war 2012 der Pferdefleischskandal, der eingeschlagen hat, der auch nachher auf regulatorischer Ebene hat Folgen gehabt, Deklaration von der Herkunft von gewissen Produkten, nachher wirklich in der Umsetzung nachher sich niedergeschlagen hat.
Mhm. Ich glaube, das können wir alle noch lebhaft uns in Erinnerung rufen. Der hat auf jeden Fall eingeschlagen. Ich fasse ein bisschen zusammen. Wir haben zuerst mal FIAL kennengelernt, die Arbeit von der FIAL, deine Arbeit als Geschäftsführer. Nachher haben wir den Schwenk gemacht auf die Lebensmittelindustrie der Schweiz. Was sind Trends, was sind Eigenheiten und sind dann übergegangen zu Europa, zu der Zusammenarbeit mit Europa, unter anderem auch internationale Zusammenarbeit über Europa aus, über bestehende Abkommen. Und du hast dich auch noch der bösen Zunge gestellt. Darum vielen herzlichen Dank für den sehr spannenden Podcast. Ich bin sicher, die Hörer und Hörerinnen nehmen sehr viel daraus mit.
Merci vielmals, Linda.